Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist René Braun. René ist Direktor der Merkur Privatbank in Düsseldorf. René, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, du hast mich auch schon ein paar Mal eingeladen zu sehr tollen Events. Ich komme immer sehr gerne zu euch nach Düsseldorf, eine ganz tolle Stadt. Aber fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Wie bist du denn in die Bankbranche gerutscht?
Ja, das ist wahrscheinlich wie bei vielen Bankern ähnlich. In der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, irgendwo Anfang der 90er, galt die Bankbranche natürlich als eine sehr sichere Branche und wir wollten alle eine Existenz aufbauen, die gesichert ist. Und so hat man sich bei Banken beworben. Ich bin damals von der Deutschen Bank auch ausgebildet worden, habe eine Zeit lang in Aachen die Ausbildung gemacht, habe in Köln dann meine Privatkundenberater-Karriere, könnte man sagen, begonnen, habe parallel studiert zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt. Ab dann 1999, weil ich die Inhalte meines Studiums natürlich auch in der Praxis anbringen wollte, zur Deutschen Apotheker- und Ärztebank in Aachen gewechselt. Bin doch dann Geschäftskundenberater geworden, habe sowohl selbstständige Ärzte, Zahnärzte beraten, als auch in Finanzierungen und Geldanlagethemen. Das hat mir damals sehr gut gefallen, dieser 360-Grad-Blick. Und 2009 durfte ich dann meine erste Filiale übernehmen, das war in Regensburg, kam dann quasi in Führung, so könnte man sagen, durfte dann die Filiale der Apotheker- und Ärztebank in Regensburg leiten, das habe ich 2 Jahre gemacht. Ich durfte sogar einen Standort eröffnen in Passau, was eine sehr spannende Zeit war, hatte was von Goldgräberstimmung, könnte man sagen. Der ist auch sehr erfolgreich gelaufen, der Standort, da bin ich sehr stolz drauf. Im Anschluss hat man mir die Filiale Essen angeboten mit dem doppelten Geschäftsergebnis als Regensburg. Auch da war ich dann ein gutes Jahr tätig und dann ging es direkt nach Düsseldorf in die Flagship-Filiale der Deutschen Apotheker- und Ärztebank 2012, wo ich dann die letzten 10 Jahre annähernd verbracht habe als Leiter, Regionalfilialleiter der Filiale in Düsseldorf. Hatte nahezu stellenweise 80 Leute unter mir und haben da sehr viele Ärzte, Zahnärzte, Apotheker beraten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil das Klientel natürlich ein sehr herausforderndes Klientel ist. Und dann gab es eine Restrukturierung in der Deutschen Apotheker- und Ärztebank und ich habe mich nicht so recht wiedergefunden in der neuen Welt. Und mit mir waren noch 3 Private Banker, denen ging es ähnlich, sodass wir uns Mitte 2021 gelöst haben und ein neues Mutterschiff gesucht haben, so könnte man sagen, und haben dann mit mehreren Privatbanken gesprochen, die noch keine Filiale in Düsseldorf hatten, darunter die Merkur Privatbank. Und die hat dann für uns die meisten Parameter gehabt, die wir gesucht haben, und sind seitdem bei der Merkur Privatbank untergekommen und haben die Filiale Düsseldorf eröffnet und sind jetzt hier schon 3,5 Jahre in Düsseldorfer Markt unterwegs und ja, sehr dynamisch wachsend. Hat übrigens ein ähnliches Gefühl wie damals, die Geschäftsstelle in Passau zu eröffnen. Jetzt haben wir die Filiale in Düsseldorf eröffnet. Und wenn das gut funktioniert, ist das immer sehr, sehr schön.
Ja, etwas Neues aufbauen ist immer toll, wenn man dafür brennt. Ich finde, ihr habt einen ganz tollen Standort. Auch parken kann man da super. Also ich parke auch schon mal bei euch im Haus oder auch beim Nachbarn, beim Bräuniger oder im Hotel gegenüber, beim Steigenberger. Also schon ganz gut erreichbar bei euch.
Ja, ich glaube, die Königsallee ist die beste Adresse in Düsseldorf. Wir sind jetzt in der Kölgalerie direkt drin. Ich dachte am Anfang, okay, das Außengesicht fehlt. Ist das so optimal? Im Nachgang muss ich sagen, es ist sehr, sehr optimal, weil es direkt eine Diskretion einhergeht, weil du kennst es ja hier, du gehst ja da in die Kühlhöfe rein, das ist ja diskret, das bekommt niemand mit und das ist bei Privatbanken natürlich ein Vorteil. Und wir sind sehr gerne hier, weil man kann unten drunter parken, es sind 1000 Parkplätze da, man kommt trockenen Fußes in die Filiale, die Mitarbeiter können sich verköstigen, wir können mit Kunden im Barolo essen gehen, also es hat sehr viele Vorteile. Wir sind sehr gerne hier.
Und wenn die Rendite gut war, kann man nachher noch ein bisschen einkaufen gehen.
Wenn die Rendite gut war, genau.
Sehr schön. Was hat dich denn dazu bewogen, dass du dich für die Merkur Bank entschieden hast?
Ja, wir haben eigentlich sehr konkret gewusst, was wir wollten damals. Wir wollten drei Sachen bei den neuen Arbeitgeber vorfinden. Zum einen eine familiäre Kultur des Unternehmens, also keine Konzernstrukturen. Warum? Weil natürlich ein familiengeführtes Unternehmen Entscheidungen trifft, die längerfristig ausgerichtet sind und nicht nur für 4 Jahre, die eine Vorstandsposition letztendlich dauert. Und die Bank ist die zweitgrößte inhabergeführte Privatbank. Da haben wir diese familiären Strukturen. Wir wollten unabhängig sein, keine eigenen Fonds, keine eigenen Produkte, keine eigenen Versicherungsprodukte oder Bausparverträge. Die Bank, die Merkur Privatbank, ist komplett unabhängig. Das heißt, wir suchen uns das Beste am Markt raus für den Kunden, für die Beratung, für die Rendite, für das Risiko. Und das macht den Berater frei und verhindert Interessenskonflikte. Das war uns auch sehr, sehr wichtig. Und am Ende des Tages wollten wir aber auch eine gewisse Sicherheit haben mit der Bank. Und die Bank ist sehr gut aufgestellt, wächst stetig und hat ein starkes Eigenkapital, starke Kennziffern. Insofern fühlen wir uns hier sehr, sehr gut aufgehoben.
Jetzt passen Banker und Steuerberater in der Regel ganz gut zusammen. Wir haben ja die gleichen Mandanten, die wir betreuen und oft auch da dieselben Ziele. Was ist denn so deine Einschätzung, was sich am Kapitalmarkt im nächsten Jahr für uns ändert?
Ja, das ist natürlich im Moment tatsächlich eine Zeitenwende, wie man es Herr Scholz auch schon mal beschrieben hat. Wir sehen Deutschland in einer sehr schwachen Phase, auch nicht so richtig gut aufgestellt im Bereich Digitalisierung, Bürokratie, Bildung, Infrastruktur. Also wir haben sehr viele Baustellen, die wir in den letzten 20 Jahren nicht gut gemanagt haben. Wir haben keine Regierung im Moment, die funktioniert. Das heißt, es kommt die Wahl auf uns zu. Und natürlich ist es herausfordernd, dass jetzt natürlich das alles bewegt werden muss. Aber die Welt ist natürlich größer als Deutschland. Und gerade am Kapitalmarkt spielt die USA eine wesentliche Rolle. Da schauen wir auch ganz gespannt darüber, was Herr Trump mit Herrn Musk noch alles zu tun. Jetzt sind sie ja teilweise wieder so ein bisschen zurückgerudert von den doch sehr polarisierenden Aussagen zu Zöllen, haben das Ganze wieder ein bisschen aufgeweicht. Aber da wird einiges passieren. Auch das wird die Kapitalmärkte bewegen. Muss nicht immer alles positiv sein. Auch die Inflation, da muss man drauf schauen, weil doch sehr starker Protektionismus mit meistens höherer Inflation einhergeht. Und natürlich haben wir auch noch andere Krisenherde in dieser Welt. Sei nur Israel, Syrien, Südkorea genannt. Wir haben natürlich weiterhin die Ukraine mit Russland. Und all das gilt es natürlich in den Anlageentscheidungen zu berücksichtigen, die man für das nächste Jahr trifft.
Okay, das ist aber, glaube ich, ein Never-Ending-Prozess. Ne? Das werdet ihr wahrscheinlich jedes Jahr wieder neu machen dürfen.
Ja, nicht nur jedes Jahr, das hast du gut erkannt. Das findet bei uns aber tagtäglich statt. Und ich glaube, und da kommen wir schon so ein bisschen zu dem, was heutzutage im Bereich der Anlageberatung eigentlich geleistet werden muss. Egal, ob man es als Privatanleger tut oder ob man es abgibt in den Vermögensverwalter. Es muss tagtäglich justiert werden und reagiert werden. Und da reicht es vielleicht nicht, wenn ich nur einmal in 14 Tagen dazu komme, mein Depot aufzurufen. Da habe ich wahrscheinlich viele Situationen verpasst.
Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Man ist ja so im Alltag drin, bei meinem eigenen Aktiendepot. Das habe ich auch versucht, selbst zu verwalten. Das hat gar nicht funktioniert. Also ich war immer zu spät oder gar keine Zeit, dann 2 Minuten nicht reingeguckt. Also das funktioniert so nicht so richtig gut.
Ja, das ist auch es ist natürlich beim Privatanleger, der kauft oft Einzelwerte mit emotionaler Bedeutung. Weil er Apple-Geräte zu Hause hat, kauft er Apple. War vielleicht sogar eine ganz gute Entscheidung am Ende des Tages. Wer ein Porsche fährt, der kauft vielleicht Porsche-Aktien, war in den letzten Wochen, glaube ich, nicht so eine gute Entscheidung. Und daran kann man erkennen, dass die emotionalen Entscheidungen nicht immer die richtigen sind. Und man muss, wenn man gerade in Einzelwerten unterwegs ist, immer auf das Geschäftsmodell schauen. Ist das nachhaltig? Hat man stetig steigende Dividendenzahlungen? Leistet das Geschäftsmodell die Möglichkeit, Kostensteigerungen, zum Beispiel Energiekosten, an den Verbraucher weiterzugeben? Das sind natürlich schon sehr viele Analysedaten, die man da zusammenzählen muss. Und da gehört es vielleicht ein bisschen mehr dazu, als vielleicht die Bild-Zeitung zu lesen. Ich sag's mal so despektierlich. Ne?
Das hört sich nach viel Arbeit an. Das heißt, meine Vermutung wäre jetzt auch, das kann man nicht für jeden machen. Habt ihr denn eine gewisse Zielgruppe, wen ihr als Kunden sucht?
Also ganz ehrlich, machen wir das auch nicht alles pro Wert. Wir haben natürlich Research-Abteilungen, die uns zuarbeiten. Die braucht jeder Anlageberater, jeder Portfolio-Manager, weil dafür gibt es viel zu viele Einzelwerte. Und wir haben drei Research-Abteilungen. Das ist einmal das Kepler-Chevreul-Research, wir haben DZ-Bank-Research und eine eigene Research-Abteilung in der Bank. Und erst wenn die Produkte durch diesen Prozess durch sind und für gut befunden sind, erst dann kommen die bei uns in die Kundenauswahl rein und wir entscheiden, was nehmen wir da. Aber es bleibt noch ein ganz erkläglicher Hausladen da, den wir nutzen können. Über 3.000 Produkte können wir beim Kunden platzieren, die für gut befunden worden sind. Und das machen wir auch. Und insofern ist das unabdingbar, dass man natürlich da also kompetente Partner an der Seite hat.
Jetzt ist das ja die Anlageseite. Ihr habt ja auch die Finanzierungsseite. Wie kann man denn da als Steuerberater mit euch zusammenarbeiten?
Ja, das ist ganz spannend. Ich habe ja schon eine Reihe von Steuerberatern in meinem Netzwerk drin. Und wir sind ja als Privatbank schon ein bisschen außergewöhnlich, weil wir auch den Mittelstand finanzieren und seit letztem Jahr auch eine Linie haben für Ärzte, Apotheker und Zahnärzte. Wo wir sehr schnell sind und sehr kompetent sind und sehr marktgerecht sind. Und der Weg zu uns ist ganz einfach. Der geht über die Berater vor Ort, zum Beispiel in Düsseldorf über mich oder über meine Beraterkollegin. Man liefert die ersten Parameter zu uns. Wir prüfen im ersten Gang relativ schnell, ob wir grundsätzlich begleiten wollen. Und wenn wir dann mal, wie meistens auch passiert, sagen, ja, das ist interessant, das wollen wir begleiten, dann gehen wir in die Tiefe und nehmen die Unterlagen, die halt ganz einfach erforderlich sind, gemäß Kreditwesengesetz, § 18, und dann treffen wir die Entscheidung. Das ist ein sehr einfacher Prozess.
Ja, ich habe euer Team da im Hintergrund auch als sehr kompetent wahrgenommen. Wir hatten auch schon mal gemeinsame Projekte und ich muss sagen, die haben auch immer gute Ideen und bringen sich persönlich sehr ein.
Das stimmt. Wir haben spezielle Finanzierungsberater, die kommen dann wirklich zu den Kunden, zu den Steuerberatern, ob in eigener Sache oder für die Mandanten, kommen die raus und strukturieren wirklich ein Finanzierungskonzept. Und erst wenn der Mandant, der Steuerberater sagt, genauso will ich es haben, erst dann setzen wir es in Verträge um und dann ist jeder zufrieden. Und ich glaube, da sind wir sehr schnell und sehr kompetent. Das stimmt, ja.
Jetzt hattest du ja schon einige Branchen angesprochen, die ihr häufig betreut, seien das jetzt Heilberufe oder ja, auch mit Steuerberater zusammen. Aber ihr nehmt doch Industriekunden oder schließt ihr da Kunden kategorisch aus?
Nein, um Gottes Willen, wir haben überhaupt gar keinen Branchenausschluss. Wir haben auch schon Hotels gemacht und Restaurants gemacht. Wir wollen da sicherlich keinen Schwerpunkt ausbilden, aber wenn es das gute Restaurant ist oder das gute Hotel ist, schauen wir uns das auch näher an. Am liebsten ist uns irgendwo produzierendes Gewerbe. Da haben wir eine Zielkundschaft so von Umsatz 5 bis 100 Millionen im Jahr. Warum produzierend? Weil die wiederkehrendes natürlich Finanzierungsvolumen haben, weil sich die Geräte ja abnutzen, wenn du produzierst. Du kennst das ja auch sicherlich aus deiner Mandantschaft.
Ja, also wir haben ja selbst auch immer wiederkehrende Finanzierungsbedarf von der Steuerberatung, wenn wir Kanzleien kaufen. Das ist ja recht ähnlich. wie sind denn da so ein bisschen deine Markteinschätzungen? Also wir haben das Gefühl, dass Finanzierungen im Moment schwieriger werden.
Das ist so, wenn man sich anschaut, wie die Insolvenzen anziehen im Moment, dann führt das immer in der Folge dazu, dass Banken vorsichtiger werden bei Finanzierungsvorhaben. Und gerade bei Finanzierungsvorhaben mit Kunden, die vielleicht bisher noch nicht Kunde waren, also mit Neukunden, da ist man immer sehr restriktiv, weil man dem entgegenwirken möchte, dass man zu viele Abschreibungen hat und dass die Ausfallquote zu hoch wird, weil das doch immer das Ergebnis sehr belastet. Und aber es ist ja auch im Sinne des Antragstellers, dass man genau auf das Vorhaben drauf schaut, weil wenn eine Bank sagt, mit guten Gründen, dass man das vielleicht anders machen sollte oder gar nicht machen sollte, dann muss man sich vielleicht als Finanzierer auch überlegen, was ist da dran? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Also eher die Bank als Sparingspartner nehmen.
Hast du denn Tipps, wenn es an Formalien scheitert, ich sage jetzt mal zu geringes Eigenkapital oder ähnliche Themen, gibt es da noch Möglichkeiten, wie wir Steuerberater da auch unterstützen können?
Also wir gehen sehr stark hin und wir haben ja auch ein hohes Interesse daran, dass irgendwo eine belastbare Sicherheitenkomponente da ist. Oft ist es aber so, dass gerade der gerade startet, nicht so viel Eigenkapital mitbringt. Und dann gibt es durchaus auch Instrumente wie Bürgschaften, die durch öffentliche Banken gestellt werden, die wie Eigenkapital für die Geschäftsbank zu sehen ist, die man mit beantragen kann. Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten und da haben wir auch einen Berater in dem Bereich, der genau zu diesen Themen öffentliche Mittel und auch Eigenkapitalersatzmittel berät und wie schaut, was man einsetzen kann und was geht.
Jetzt seid ihr als Privatbank nicht immer so ganz, öffentlich zu finden. Ich sag mal, anders als Sparkasse, die, sag ich mal, in jedem Ort bei uns eine eigene Filiale hat. Ich will jetzt auch gar nicht werten, was besser oder schlechter ist, sondern wie kommen denn eure Kunden zu euch? Das ist ja schon ein bisschen spezieller. Man findet euch ja nicht direkt.
Naja, also wir sind ganz froh, dass wir jetzt nicht 250 Filialen in Deutschland haben, weil das ist ja genau der Punkt, woran die anderen Banken kranken, weil die wahrscheinlich ist ja bekanntlicherweise seit den 90ern schon overbanked. Überall machen Filialen zu, werden ausgetauscht. Die Sparkasse ersetzt durch das mobile Sparkassenmobil, was rumfährt. Also das ist ja nicht immer zielführend, überall Filialen zu haben in Zeiten, wo Online-Banking überall zu Hause ist. Das macht nicht viel Sinn. Deswegen versuchen wir immer da, wo wir sehen, da ist Bedarf, da ist ein tolles Team, da machen wir eine Filiale auf. Aber da, wo sich auch nichts anbietet, da müssen wir nicht zwingend präsent sein. Wir haben jetzt mittlerweile 22 Präsenzen. Wir haben in diesem Jahr öffnen wir in Erlangen eine neue Filiale. Da ist genau das passiert mit einem tollen Team. Und ansonsten erreicht man uns über Internet. Wir haben eine Internetplattform merkur-privatbank.de. Wir sind im Telefon natürlich verzeichnet. Man kann uns per E-Mail erreichen und wir sind im Wesentlichen eh sehr digital unterwegs. Eine Kontoeröffnung dauert bei uns 15 Minuten. Es steht kein Stück Papier, kein Baum muss gefällt werden und der Kunde bekommt ein fertiges Konto und kann direkt per App darauf zugreifen.
Okay, das heißt für mich als Steuerberater, wenn ich jetzt Mandanten habe, die auch mal noch eine alternative Bank kennenlernen wollen, kann ich euch weiterempfehlen und sagen, gucken wir mal, ob bei der Merkur Bank passt.
Auf jeden Fall. Also viele Kunden nutzen uns auch als Zweitbank, im Übrigen, weil sie natürlich irgendwo eine Hauptgeschäftsbank haben, mit denen sie schon seit Jahrzehnten unterwegs sind. Aber eine Zweitbank macht immer viel Sinn, weil oft sind die Geschäftsbanken nicht in der Lage, dass man Vermögensanlage wirklich unabhängig auch begleiten kann. Und ein Zweitangebot bei der Finanzierung ist immer hilfreich, um zu wissen, bekomme ich gerade ein gutes Angebot oder vielleicht ein nicht so gutes Angebot.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, vor allen Dingen im Unternehmenszyklus von einem Unternehmen oder so einer eigenen Karriere verändert sich ja auch viel und dann hat man vielleicht auch schon mal einen anderen Bedarf, als das in der Gründungszeit der Fall war.
Das ist so. Man startet ja meistens, indem man all sein Hab und Gut in die Unternehmung investiert, hat dann wenig Vermögen. Und da sind wir jetzt auch nicht so wie andere Privatbanken, wo es die Hürde gibt von 1-2 Millionen Einstieg. Bei uns kann man ein Depot eröffnen ab 25.000 Euro. Manche Dienstleistungen sind an Mindestbeträge gekoppelt, weil man natürlich ein Risiko auch streuen muss. Aber wie gesagt, wir helfen auch unseren Kunden gerne bei dem Vermögensaufbau und das von der ersten Minute und nicht dann, wenn der Kunde eigentlich schon Millionär ist.
Okay, da würde ich sagen, liegt die Einstiegsgrenze ja noch in einem humanen Bereich. Es gibt ja andere Privatbanken, wo die deutlich höher liegt. Das ist dann für die meisten unserer Kunden auch keine Empfehlung, um das so nett zu sagen. Aber die wollen ja auch nicht haben. Also von daher ist es ja ein guter Einstiegsbereich.
Auf jeden Fall. Und wir sehen den Kunden nicht im Moment, sondern eher mit einem kompletten zeitlichen Horizont. Und ich glaube, das macht auch eine ganzheitliche Beratung aus, dass man guckt, was hat der Kunde vor, wo will er hin, welche Probleme, welche Ziele, welche Wünsche hat er noch in der Zukunft, wie sieht die Abgabe aus, die Unternehmensabgabe, wie sieht aber das Erbe aus, ist ein Testament vorhanden? Und überall da können wir dem Kunden, das kennst du auch, natürlich mit Netzwerkpartnern weiterhelfen, sei es Anwälte, Notare, Berater, Steuerberater. Und die sind natürlich dann gefordert, da ein gutes Konzept für den Kunden zu machen.
Ihr seid ja auch in dem einen oder anderen Wirtschaftsclub ganz gut vernetzt, da sieht man euch ja auch schon mal.
Sicher, Netzwerk ist total wichtig, finde ich, weil ich glaube, dass man partnerschaftlich immer viel mehr erreichen kann als alleine. Und für den Kunden ist es sowieso gut, wenn er die maximale Kompetenz aus allen Bereichen bekommt.
Jetzt hast du ja eben schon Veränderungen gesprochen. Wir haben in der Steuerberaterbranche im Moment auch sehr starke Veränderungen, was es eigentlich so seit Jahrzehnten nicht gab. Wie nimmst du denn so als Externer die Steuerberaterbranche im Moment wahr?
Ja, die Steuerberaterbranche hat sich deutlich verändert. Ich weiß das noch aus meiner Vergangenheit bei Deutschen Apotheker und Ärztebank. Da hatten wir oft die Situation, dass wir Kunden hatten, die kamen zuerst zu uns und hatten keine gute steuerliche Beratung. Die wollten wir, haben wir dann weitervermittelt an wirklich Top-Premium-Netzwerkpartner. Das war überhaupt kein Problem. Die haben die alle gerne mit Kusshand aufgenommen. Wir erleben heute aus der Perspektive der Bank ein ganz anderes Bild, denn dass Steuerberater gar nicht mehr unbedingt neue Mandanten aufnehmen, weil die Personaldecke zu eng ist, weil alles viel zu viel ist. Und da hat sich natürlich dieser Bereich wesentlich verändert. Und auch man sieht ja auch bei den Steuerberatern eine Konsolidierung. Das heißt, kleinere Kanzleien werden vielleicht gar nicht mehr irgendwo unterkommen oder werden halt in größere Kanzleien aufgehen. Es wird wenige große geben und fast keine kleinen mehr. Das ist mein Eindruck so von der Entwicklung der Steuerberater. Zumindest jetzt hier im Rheinland, wo ich das sehen kann. Auf dem Land und auf der Stadt wird es Unterschiede geben. Aber Tendenz zu großen Konglomeraten, glaube ich, ist wahrnehmbar.
Ja, das deckt sich mit meiner Einstellung. Aber ich finde es immer mal toll, auch mit Externen zu sprechen. Wie seht ihr denn die Branche? Weil man ist ja so selbst in seiner Bubble. Und dann ist es auch schon mal gut, wenn es dann von extern auch so wiedergespiegelt ist, dass man da auf dem richtigen Weg ist.
Ja, das ist so, definitiv. Und man muss sich da immer wieder neu aufstellen. Ne? Man muss ja mit der Zeit gehen. Wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Es gibt ja dieses Sprichwort. Und so ist es bei jeder Branche. Bei uns genauso. Wir sind getrieben von Regulatorik zum Beispiel im Anlagegeschäft. Es wird immer komplexer, Kunden zu beraten. Man muss auf einmal nachhaltige Produkte mit einbauen oder zumindest fragen, ist es gewünscht, ist es nicht gewünscht. Und es gibt so viele Fallstricke. Da muss man schon sehr gute Systeme haben und sehr konzentriert sein, wenn man in die Anlageberatung bei Wertpapieren geht.
Ja, ich nehme eure Beratung auch mal als sehr persönliche Beratung wahr. Also man hat bei euch mal einen persönlichen Ansprechpartner. Soll das in der Zukunft auch so bleiben oder werdet ihr auch digitaler?
Naja, also ich würde zu beiden ja sagen. Natürlich werden wir auch digitaler, weil es total wichtig ist, die Kapazitäten freizukriegen. Kapazitäten in Bereichen, wo sie eigentlich gar nicht mehr erforderlich sind, wo Roboter Aufgaben übernehmen können im Hintergrund. Und diese Kapazitäten wollen wir aber für den Kunden einsetzen. Wir haben als Losgröße bei unseren Beratern 125 Kunden pro Berater. Damit kann vielleicht nicht jeder Steuerberaterkollege was anfangen. Ich mache mal ein Beispiel. Andere Berater von großen Geschäftsbanken, ohne hier Namen nennen zu wollen, die liegen bei 600, 700, 800 Kunden pro Berater. Und dann kann man sich vorstellen, was das mit der verfügbaren Zeit des Beraters macht. Natürlich, wenn Sie Ihren Berater erreichen wollen und der hat schon 800 Kunden, dann hat der Berater morgens schon verloren, wenn er an seinem Arbeitsplatz kommt und wird wahrscheinlich E-Mails nicht taggleich bearbeiten können und rückrufen erst gar nicht. Und bei 125 Kunden, das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, ist die Erreichbarkeit komplett gegeben. Also der Kunde, der uns anruft, dem kann es schlimmstenfalls passieren, dass sein persönlicher Berater gerade im Beratungsgespräch ist und dann wird er sofort danach zurückrufen. Das ist ganz klar. Und das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal unter Banken, wenn sie eine hohe Erreichbarkeit haben. Ne? Kennst du das?
Ja, ich finde es halt spannend. Ich habe gestern mit Angela und Cordula von den Kanzleioptimisten gesprochen. Also es ist ein Beratungsunternehmen für Steuerberater. Und die haben auch gesagt, so ab 130 Mitarbeiter hört das Dorf auf. Also scheinbar haben da so die Unternehmen doch alle so die gleichen Grenzen in etwa, die persönliche Betreuung
machen möchten. Ja, glaube ich.
Ja, ja, spannend. Hast du denn noch am Ende einen Quick-Win für uns, wie wir dieses Jahr besonders reich werden können?
Ja, also wenn man auf die Prognosen guckt, sieht man doch Wachstumsraten gerade so im US-Bereich bei 10%. Ich glaube auch, dass die Börse positiv sein wird in diesem Jahr. Die Frage ist, wie bin ich richtig aufgestellt? Und dieses, wie bin ich richtig aufgestellt, das kann man gar nicht pauschal beantworten. Ich mache mal ein Beispiel, wenn wir einen Kunden haben, der hat noch woanders andere Depots, das ist meistens so, vielleicht vom Vater vererbt. Das müssen wir alles mit einkalkulieren, um nicht irgendwelche Schwerpunkte auszubauen, die wir gar nicht haben wollen. Wir müssen vor allen Dingen das Risiko, was der Kunde eingehen will, gut einschätzen können, damit der Kunde weiter gut schlafen kann. Und das machen wir sehr, sehr intensiv, weil wir auch in Ruhe nach vorne arbeiten möchten. Und dann gilt es darum, den Kunden natürlich auf die aktuelle Situation, die ich eben schon mal genannt hatte, perfekt aufzustellen. Und das machen wir jeden Tag aufs Neue. Und es gibt kein Rezept dafür. Ich würde mal so sagen, das Rezept ist vielleicht, es von Profis machen zu lassen.
Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich fand ein sehr spannendes Gespräch und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in Düsseldorf wieder treffen.
So machen wir das. Vielen Dank, Daniel.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.